Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Die römisch-katholische Kirche ringt um Reformen. Dabei gibt es das, worüber auch in dieser Woche wieder so erbittert gestritten wurde, schon längst. In der altkatholischen Kirche nämlich. Wer zu den Altkatholiken gehört, versteht sich als im Prinzip katholisch, nur eben ohne Papst. Oder genauer, ohne unfehlbaren Papst. Denn als der Papst sich beim Ersten Vatikanischen Konzil vor 150 Jahren in Lehrentscheidungen für unfehlbar erklärte, da gab es Katholiken, die das nicht mittragen wollten. Das war der Beginn der altkatholischen Kirche. Die Kirche besteht bis heute und hat vieles von dem schon verwirklicht, worüber in der römisch-katholischen Kirche gestritten wird. Vom Priesteramt für Frauen bis zur Mahlfeier mit anderen christlichen Kirchen. Eigentlich erstaunlich, dass die Altkatholiken trotzdem immer eine kleine Minderheitenkirche geblieben sind. Warum das so ist, auch danach hat Stefanie Oswald bei ihrem Besuch in der altkatholischen Gemeinde in Berlin gefragt.
Hallo, was sagt ihr? Wir kennen uns ja vom letzten Jahr.
Ja, geht's hier gut.
Ein Sonntagvormittag im August in Berlin-Wilmersdorf. Auf der Wiese vor der evangelischen Vater-Unser-Kirche in der Detmolder Straße warten etwa 30 Gläubige der Berliner altkatholischen Gemeinde im Schatten der Bäume auf den Beginn des Gottesdienstes. Sie sind heute zu Gast hier. Ihr eigenes Gotteshaus ist viel zu klein, um in Corona-Zeiten so viele Menschen mit Abstandsregeln zu beherbergen. Ulf-Martin Schmidt und Ruth Tuschling schlüpfen vor den Augen der Gemeinde in ihre hellen Priestergewänder und legen jeweils eine bunte Stola um. Dann greift der Pfarrer zur Gitarre. Es ist ein besonderer Tag für die Gemeinde. Mit Ruth Tuschling wird heute eine Frau in ihr seelsorgerisches Amt eingeführt. Die 55-Jährige ist als Priesterin der anglikanischen Kirche ausgebildet und damit auch zum Dienst in der altkatholischen Kirche befugt. Seit 1931 besteht die Gemeinschaft zwischen beiden Kirchen. Wechselseitig erkennen sie ihre Sakramente und Geistlichen an.
Ich habe in den späten 80er und frühen 90er Jahren in Freiburg studiert und war da also zweigleisig, sowohl in der anglikanischen Kirche als auch in der altkatholischen Kirche. Habe mich dann zum Dienst in der Kirche beworben bei den Anglikanern in England, habe da die Ausbildung gemacht. Ich bin 1998 zur Priesterin geweiht worden und bin da jetzt mit Unterbrechung 20 Jahre oder so im Dienst gewesen, wollte aber dann zur Familie zurück nach Deutschland ziehen und habe mich deswegen bei den Altkatholiken beworben. Erstens, weil ich sie schön in Erinnerung hatte und zweitens, weil mir so die Art und Weise, wie die anglikanische Kirche im Ausland läuft, nicht so mein Ding ist.
Liebe Ruth, im Namen von Bischof Matthias beauftrage ich dich, in der altkatholischen Gemeinde Berlin als zweite Geistliche der Pfarrei mitzuarbeiten. Du übernimmst damit das erste Mal einen pastoralen Dienst in der altkatholischen Kirche. Deshalb bitten wir dich um die öffentliche Zustimmung zur Erklärung der altkatholischen Bischöfe der Utrechter Union von 1889.
Ich stimme ohne Vorbehalt der Erklärung der altkatholischen Bischöfe der Utrechter Union zu, in der es heißt, wir halten fest an dem kirchlichen Grundsatz. Wahrhaft und eigentlich katholisch ist, was überall, was immer und von allen geglaubt worden ist.
Wie die anglikanische Kirche ist auch die altkatholische Kirche eine Abspaltung der römischen Mutterkirche. Sie beruft sich auf den Urzustand der Kirche vor allen Spaltungen. Entstanden ist sie nach dem Ersten Vatikanischen Konzil 1871. Damals wurde das Unfehlbarkeitsdogma des Papstes eingeführt. Katholiken, vor allem im deutschsprachigen Raum und in Tschechien, lehnten das ab. Sie schlossen sich schließlich mit der altkatholischen Kirche der Niederlande zusammen, die schon im 18. Jahrhundert durch die zeitweilige Abspaltung des Bistums Utrecht entstanden war. In der römisch-katholischen Kirche galten sie fortan als Heretiker. Ihre Liturgie gestalten Altkatholiken nach traditionellem Ritus, aber ihre Theologie ist offen für die Anforderungen einer modernen Welt, sagt Ruth Tuschling.
Und was ich bei den Altkatholiken und auch bei den Anglikanern schön finde, ist, dass der Mann oder die Frau gleichermaßen als Ebenbild Christi dasteht. Und dass es eben nicht darum geht, irgendwelche Männerdomänen zu verewigen, sondern um zu sagen, wir wollen Kirche leben, geschwisterlich.
Dieser Aspekt ist auch Miriam Krämer besonders wichtig. Die 23-Jährige ist in Freiburg in einer altkatholischen Familie groß geworden, hat später in Passau Kultur und Wirtschaft studiert. Weil sie mit dem Gedanken spielt, Pfarrerin zu werden, hat sie im August in der Berliner Gemeinde ein seelsorgerisches Praktikum absolviert. Dabei hat sie noch einmal gespürt, dass Kirche ohne Gleichberechtigung für sie undenkbar ist.
Es ist, glaube ich, vor allem dieses Gefühl zu wissen, dass alle Menschen, egal welches Geschlecht sie haben, gleiche Möglichkeiten und Chancen haben in dieser Kirche. Und das ist für mich wahnsinnig wichtig, weil dann fühle ich mich auch ernst genommen und ja, auch akzeptiert und anerkannt.
Jedes Glied habe in der altkatholischen Kirche eine Stimme, sagt Heiko Hartmann. Im weltlichen Leben unterrichtet er Buchwissenschaften in Leipzig. Hartmann vertritt seine Gemeinde auf den alle zwei Jahre in Mainz tagenden Synoden der Kirche, die deutschlandweit etwa 15.500 Mitglieder hat.
Das ist eben ein ganz wichtiges Prinzip der altkatholischen Kirche, synodal verfasst zu sein. Die römisch-katholische Kirche versucht ja gerade einen synodalen Weg zu gehen, das heißt aus den Kirchengemeinden und von den Gläubigen selbst Impulse für eine Veränderung einzuholen. Im Grunde ist das etwas, was die altkatholische Kirche von Anfang an schon gelöst hat. Bei uns werden Pfarrer gewählt. Bei uns wird ein Bischof gewählt. Alle Vertreter der Gemeinde, etwa im Kirchenvorstand, werden selbstverständlich gewählt.
In der Synode sind zwei Drittel Laien, sogenannte, und ein Drittel Kleriker. Aus der Erfahrung heraus, auch damals schon, würde man dem Klerus die Mehrheit lassen, würde sich nicht viel ändern, weil der Klerus ein sehr beharrungswürdiges Völkchen ist.
Im Mitspracherecht der Laien sieht Pfarrer Ulf Martin Schmidt den entscheidenden Unterschied zur römisch-katholischen Schwesterkirche. Synoden sind dort nicht wie bei Altkatholiken und Protestanten beschlussfassende Kirchenparlamente, sondern beratende Zusammenkünfte von Bischöfen, zu denen bisweilen Laien als Experten mit eingeschränktem Rederecht geholt werden. Die letztgültigen Entscheidungen fällt, zumindest auf der Ebene der Weltkirche, der Papst. In Deutschland haben römisch-katholische Kleriker und Laien nach dem Missbrauchsskandal das neue Format des synodalen Wegs mit stärkerer Laienbeteiligung geschaffen. Aber dafür schon Kritik aus Rom geerntet. Neben Machtstrukturen und Sexualmoral sollen die Teilnehmenden des synodalen Wegs auch den Zölibat und die Rolle von Frauen in der Kirche verhandeln. Themen, die auch bei den Altkatholiken früher Grund zur Kontroverse waren. Doch durch eine andere Kirchenstruktur ergaben sich im Laufe der Zeit Veränderungen, die die altkatholische Kirche heute so fundamental von der römischen Weltkirche unterscheiden. Was nicht von Anfang an klar war, erklärt Ulf Martin Schmidt.
Ohne diese Verfassung, sage ich sehr pathetisch, keine einzige Reform. Die Aufhebung des Pflichtzölibats ist gegen den Widerstand unseres Klerus erwirkt worden, mit der Laienmehrheit in der Synode, weil diese Kleriker damals alle zölibatär waren. Warum sollten sie also ihren eigenen Lebensstand in Frage stellen? Die nächste Priestergeneration hat das wie selbstverständlich angenommen und heute ist es so, dass wir 10% unseres Klerus freiwillig im Zölibat lebend haben und 90% in Partnerschaft. Die Aufhebung der Sonntagspflicht, die Aufhebung der Fastenvorschriften, alles quasi aufgrund dieser Strukturänderung. Nach langer Debatte die Einführung der Frauenordination, also die Frauenpriesterinnenweihe, nach 40 Jahren synodalem Ringen.
Seit 1996 werden auch Frauen in der altkatholischen Kirche ordiniert. Geistliche dominieren nicht das Glaubensverständnis der Kirche, sondern unterstützen die Gläubigen auf ihrer Suche nach Christus, sagt Heiko Hartmann.
Wir denken antihierarchisch. Es gibt meines Wissens keine einzige Stelle im Neuen Testament, in dem Jesus gesagt hätte, bildet eine Hierarchie und unterteilt die, die nach mir suchen und an mich glauben, in obere und untere. Das kommt dort nirgendwo vor. Und das Zweite ist, dass wir das, was man so Klerikalismus nennt, dass wir das ablehnen.
In der Liturgie der altkatholischen Kirche spiegelt sich dieses demokratische Verständnis. So verlässt Pfarrer Ulf Martin Schmidt in Berlin beim Vaterunser den Altar und reiht sich in die Gemeinde ein. Noch auffälliger ist die Gleichstellung der Gläubigen in der Liturgie der Eucharistiefeier. Hier eine Aufnahme aus Vor-Corona-Zeiten. Beim Hochgebet, der Mitte und dem Höhepunkt der Eucharistiefeier singt die Gemeinde gemeinsam das Lob- und Dankgebet auf den dreieinigen Gott. Ein Text, der in der römischen Schwesterkirche dem Priester vorbehalten ist. Diese Nähe zu den Geistlichen hat den Mediendesigner Lothar Steffen sehr berührt. Protestantisch getauft und in einer römisch-katholischen Gemeinschaft aufgewachsen, hat er sich nach langen Jahren der Kirchenferne vor einigen Jahren den Altkatholiken angeschlossen.
Was dann aber der Punkt war, warum ich hier geblieben bin auf der Suche, das war eigentlich nur ein Satz. Es ist jeder zur Eucharistie zugelassen, der getauft ist, welchen Glaubens auch immer, und der mit uns glaubt, dass Christus in Brot und Wein anwesend ist. Und das ist etwas, wo ich plötzlich dann so ganz baff dastand und sage, okay, hier kann man katholisch sein, ohne irgendwie dieses Hickhack zu haben, diese Wiederverheirateten oder evangelisch Getauften, die nicht mitmachen dürfen. Und man wird da einfach nicht ausgeschlossen, sondern ist dabei.
Aber wo endet Inklusion und wo beginnt Beliebigkeit? Barbara Müller-Heiden, die aus dem Süddeutschen stammt und ebenfalls Synodale der altkatholischen Kirche ist, erinnert sich an Konflikte in der eigenen Familie.
Mein Vater war ja altkatholisch und meine Mutter katholisch und kam hier aus Berlin. Und das gab ewig Streit, der eigentlich durch die Kirchenzugehörigkeit begründet war. Mein Vater hat immer so gesagt, wir sind ja tolerant. Und meine Mutter hat immer gesagt, eure Toleranz ist Gleichgültigkeit.
Pfarrer Ulf Martin Schmidt kennt solche Vorwürfe.
Man kann uns, wenn man das böse meint, auch bezeichnen als die Man-muss-nix-Kirche. Und wenn man das rein dabei bestehen lässt, sind wir schnell tot. Ich muss nicht in den Gottesdienst, ich muss nicht beichten, ich muss gar nichts. Dann ist die Frage, was machst du denn noch in der Kirche? Die Kunst dahinter ist die, dass es eigentlich einen sehr reifen Menschen voraussetzt.
Eine Kirche, die Wert auf Individualität und Freiwilligkeit legt, die traditionell ist und zugleich offen für Neues, scheint für ein städtisches, jüngeres Publikum attraktiv zu sein. Das zeigt die Entwicklung der Berliner Gemeinde. Vor genau 30 Jahren, im September 1990, trat der inzwischen pensionierte Pfarrer Johannes Urbisch seinen Dienst in der wiedervereinten Stadt an. Er war begleitet von seiner Frau Monika und der kleinen Tochter aus Paderborn nach Berlin gezogen, um die bereits 1874 gegründete Gemeinde zu übernehmen.
Als wir kamen, war die Gemeinde im Grunde genommen nur noch rudimentär vorhanden. Natürlich nach der Öffnung der Grenzen kam dann eben auch Ostberlin wiederum dazu und Mecklenburg-Vorpommern, ganz Brandenburg. Da gab es immer auch noch ein paar Altkatholiken. Insgesamt waren es dann am Ende 60. Und in den Gottesdienst kamen 6 bis 10 am Sonntag und wir waren die Jüngsten. Alles jenseits von 70, keine Kinder. Und ich dachte mir, ist die Gemeinde noch überlebensfähig?
Also ich hatte große Probleme damit, weil wir immer so wenig waren. Und hatte lange Zeit damit zu tun, dass ich dachte, warum sind wir nur 4, warum nur 5, wo sind die nicht alle?
Die Urbischs ließen sich nicht entmutigen. Er engagierte sich in der Ökumene, organisierte einen eigenen Gebetsraum, kaufte später mit Hilfe des Bistums einen ehemaligen Friseursalon. Daraus wurde die Hauskirche Maria von Magdala. Sie arbeitete als Erzieherin in einem evangelischen Kindergarten, warb für die Gemeinde. Die begann zu wachsen. Freundschaften entstanden.
Die Leute waren durch die Öffnung der Mauer auf der Suche nach Werten. Es sind einige gekommen, und wir haben ja sehr viele Gäste auch bei uns in der Gemeinde bis heute, die intensiv gesucht haben, durch die Medien zum Teil, auch heute noch. Damals sind sie rumgefahren, haben geguckt, welche Werte passen zu mir, was sie früher nicht durften. Das war auch so ein Aufschwung für unsere altkatholische Kirche, glaube ich.
In den 90er Jahren habe ich keine einzige Kindertaufe gehabt, aber 40 Erwachsenentaufen. Insbesondere natürlich aus dem Osten, ehemaliger DDR, aber nicht nur, sogar aus Westberlin.
Heute zählt die Berliner Gemeinde über 850 Mitglieder, darunter viele junge Leute, viele Singles. Es kommen auch Menschen, die in der römisch-katholischen Schwesterkirche Verletzungen erfahren haben oder sich nicht mehr willkommen fühlen, weil sie homosexuell sind oder geschieden, weil sie Missbrauchserfahrungen gemacht haben oder die dortigen Moralvorstellungen als unzeitgemäß empfinden. Trotzdem sei der Zulauf Enttäuschter aus der römisch-katholischen Kirche geringer, als man vermuten würde, sagt Pfarrer Ulf Martin Schmidt. Er macht eher die Beobachtung, dass die Enttäuschung die Konfessionsgrenzen überschreitet.
Als vor 2 Jahren die Studie veröffentlicht wurde in der katholischen Kirche, dass 5% des Klerus Kinder missbraucht hatten in den vergangenen 40 Jahren, traten bei uns 10 Personen aus. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht, weil letztendlich da es einfach zeigt, dass wir alle in einem Boot sitzen. Wir können nicht mehr sagen, es trifft nur eine Kirche und der Rest kann machen, was er will. Nein, wir haben eine Leidensgemeinschaft, eine negative Ökumene nenne ich das.
Trotzdem blicken sie in Berlin optimistisch in die Zukunft. Denn die hiesige Gemeinde wächst, im Gegensatz zu anderen altkatholischen Gemeinden in Deutschland, die einen leichten Mitgliederschwund verzeichnen. Die junge Pfarrpraktikantin Miriam Kremer und der pensionierte Pfarrer Johannes Obisch.
Kirche wird es immer weiter geben. Sie wird sich auf jeden Fall verändern, Gemeinde wird sich verändern. Aber ich glaube, dass diese Suche nach Spiritualität, das ist einfach ein Grundbedürfnis.
Und es macht mir Freude, wenn ich heute sehe, die Kinder, die ich damals getauft habe, gehen zur Kommunion. Und da sehe ich die Kontinuität eben also gewahrt. Und das macht mir eben Mut und gibt mir Zuversicht, dass es weitergeht.
Sagt der altkatholische Pfarrer Johannes Urbisch. Seine Kirche lebt, worum der synodale Weg der römisch-katholischen noch ringt. Geheimnis des Glaubens irgendwie. Stefanie Oswald berichtete.